Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, jeder von uns hatte bereits einen schönen ersten Advent und war vielleicht auch schon auf dem Weihnachtsmarkt, aber kommen wir zum Börsengeschehen. Heute sind wir besonders international und haben ausnahmsweise mal kein KI-Unternehmen aus den USA dabei, zumindest nicht im Hauptthema. Aber bitte nicht weghören, es wird dennoch spannend. Timo, möchtest du loslegen? Welches Unternehmen haben wir als erstes?
Wir sprechen über einen gigantischen Milliardenmarkt, den Nicht-Tierbesitzer selten auf dem Schirm haben. Tierbesitzer leidvollerweise dafür umso mehr, nämlich den Markt für Tiermedikamente. Und wir gucken auf den Weltmarktführer auf diesem Markt, den US-Konzern Zoetis.
Und spannendes Unternehmen, vom argentinischen Garagen-Startup zum milliardenschweren Nasdaq-Konzern. Wir haben heute im Podcast Lateinamerikas Digitalriesen Mercado Libre, das führende E-Commerce- und Fintech-Unternehmen in 18 Ländern.
Und zu guter Letzt ein deutscher Mittelständler par excellence, der Hersteller von Verpackungsmaschinen und Abfüllanlagen Krones aus Bayern. Ein wahrer Hidden Champion in seinem Bereich. So. Wer es jetzt nicht erwarten kann und direkt zu einem dieser Unternehmen springen möchte, der orientiere sich bitte an den Timecodes in den Shownotes. Und Petra und ich, wir sprechen zunächst noch über die vergangene Woche.
Der Wochenrückblick.
Ja, und die war ziemlich ruhig, Gott sei Dank mal. Wir konnten uns voll auf die Weihnachtsmärkte fokussieren. In der vergangenen Woche...
Hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft?
Na, um Gottes Willen, noch nicht.
Okay. Na gut.
Nein, Weihnachtsmärkte sind zum Glühwein trinken und Bratwurst essen, da nicht zum Weihnachtsgeschenke kaufen. Daher konnten wir uns nur leisten, weil letzte Woche relativ ruhig war. Auf breiter Basis konnten sich die Kurse wieder etwas erholen, nachdem wir ja in der Woche zuvor weltweit etwas schärfere Korrekturen gesehen haben. Aber der DAX schloss letzte Woche circa 2,5% im Plus. Eurostox lag über 2% im Erholungsmodus. Und auch die USA konnten sich erholen. Natürlich allen voran die KI-Werte, die ja zuvor durch etwaige Crash-Propheten etwas in Richtung Süden geschickt worden. Der große allgemeine S&P liegt über 3% vor und natürlich die Technologiebörse Nasdaq 4%. Alle konnten sich erholen, außer Nvidia. Da scheint so langsam so ein bisschen die Luft rauszugehen. Die verloren erneut auf Wochensicht 2,5% und auf Monatssicht sogar minus 13%. Timo und ich hatte mit einem amerikanischen Investmenthaus gesprochen, die gesagt haben, sie haben schon vor ein paar Monaten sich dazu entschieden, sich von Nvidia zu trennen und auch nicht wieder einzusteigen. Die Begründung fand ich dabei sehr interessant. Die haben einfach gesagt, das Unternehmen ist uns zu homogen. Das ist uns zu einseitig gestrickt und wir wollen uns mehr auf die breiten KI-ausgerichteten Unternehmen wie Alphabet, Amazon und auch Apple fokussieren.
Interessant, interessante Entscheidung. Ich würde vorschlagen, diesen ganzen Bereich KI und Magnificent Seven und gibt es die eigentlich noch, das besprechen wir in unserem Jahresrückblick demnächst.
Sehr gerne.
Das sparen wir uns heute nochmal auf. Aber lass uns doch einmal noch reden über den Bitcoin. Mhm. Weil da ist ja was Interessantes passiert. Der hat sich zwar etwas stabilisiert. Es gab diesen Bitcoin-Crash, sagen manche. Der Kurs ist ja deutlich runtergegangen in den letzten Wochen. Hat sich jetzt aber so bei um die $90.000 stabilisiert. Aber alle Experten sagen auch, die Krise ist noch nicht vorbei. Was denkst du, Peter?
Ja, also was heißt Krise? Also wir müssen schon zusehen, dass Bitcoin ist natürlich ein Hochrisiko-Asset beziehungsweise ist von sehr, sehr hohen Schwankungen betroffen. Und Bewegungen von 20-40% in kurzer Zeit sind in Bitcoin-Zyklen historisch nun mal normal geworden und sollten sowohl natürlich dann auch bei Anlegern in der Depotgewichtung, aber auch in der Risikoplanung einkalkuliert werden. Daher finde ich, dass solche heftigen Bewegungen, wie wir sie in der Vergangenheit ja auch schon einige Male gesehen haben, für diejenigen, die handeln wollen, eher dann die Chance zum Einstieg sind.
Okay, das ist sozusagen die bullische Sicht auf diesen Preis. Mhm. Und was hältst du denn von diesen ganzen, sage ich mal, Analysen, Gerüchten, Berichten, über diesen Kryptomarkt und diese Crypto-Treasury-Companies, heißen sie, glaube ich. Das sind Unternehmen, die es sich zum Geschäftsmodell eigentlich gemacht haben, einfach nur Bitcoin zu kaufen, wie auch immer sie das finanzieren, und dann an die Börse zu gehen und sich quasi mit ihren Bitcoin-Beständen an der Börse handeln zu lassen. Da müsste man ja dann annehmen, dass die Aktie im Grunde genommen die Entwicklung des Bitcoin-Kurses reflektiert, weil was anderes als die Bitcoin-Bestände haben diese Unternehmen ja nicht. Und da gibt es ja eine massive Verunsicherung derzeit im Markt. Es gibt ein US-Unternehmen, Strategy heißt das, das 650.000 Bitcoin knapp in seinen Büchern hat, inzwischen hochverschuldet ist, weil man das alles mit der Ausgabe von Anleihen und Aktien und speziellen Aktien finanziert hat. Und wo jetzt bei Sinken alle dastehen und sagen so, hat dieses Geschäftsmodell tatsächlich eine Zukunft? Und wenn es keine Zukunft hat und Strategy möglicherweise, um seine Zahlungsverpflichtungen begleichen zu können, Bitcoin verkaufen muss im großen Stil, was passiert dann erst mit dem Bitcoin-Kurs? Macht dir das keine Sorgen?
Doch, das Letzte, was du gesagt hast, macht mir Sorgen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum, wenn ich in ein Produkt investieren möchte, warum ich mir einen Mantel darum stricke. Das ist ja nichts anderes wie die vielen Zertifikate, die wir auf dem Markt sehen. Ja, wenn ich eine Nestle kaufen will, dann kaufe ich mir entweder die Aktie oder die Anleihe von Nestle. Dann muss ich nicht ein Zertifikat haben, was für mich genau das gleiche Produkt handelt, wo aber enorme Kosten drauf sind. Und ähnlich sehe ich das hier auch bei Strategy mit dem Bitcoin. Also wenn ich Bitcoin haben möchte, bitteschön, dann kaufe ich mir entweder den Bitcoin ein oder entsprechend ein Produkt, was ihn 1:1 abbildet in Form eines ETFs, ETCs, whatever. Also, was du aber angesprochen hast, das ist richtig. Also, wir sehen hier im Grunde genommen, wir müssen uns die Entwicklung des Bitcoins angucken. Und wir beobachten natürlich häufig, wenn Märkte in eine Art Risikomodus wechseln, was wir ja vor anderthalb Wochen gesehen haben, dann wird Bitcoin eher abverkauft, als das bei Gold der Fall ist. Ich bezeichne Bitcoin oder Krypto daher auch nicht als diesen sicheren Hafen. Oft wird ja dieser Vergleich zu Gold gezogen.
Das stimmt, ja.
Und was wir jetzt hier sehen durch solche, vorher haben wir es schon bei ETFs gesehen, was wir jetzt aber durch solche Anbieter wie bei Strategy sehen, ist, dass wir natürlich nochmal eine Beschleunigung in der Abwärtsbewegung haben, wenn die nochmal abverkaufen. Und wir haben gesehen, dass es hier sehr schnell bergab ging. Es wurden natürlich auch einige charttechnische Unterstützungen blitzschnell gebrochen. Und dann werden die auch ihre Stop Loss da drin haben und dann geht es nochmal ruckartig nach unten. Das muss beobachtet werden. Für mich wird die Vola dadurch höher, hat aber nichts damit zu tun, dass der Bitcoin völlig für mich auch in Zukunft seine Daseinsberechtigung hat. Ja, wir haben hier sehr, sehr starke Monate erlebt und die aktuelle Schwäche dient ja im Grunde genommen der Normalisierung. Wir sehen also hier aktuell eine typische Zwischenkorrektur in einem laufenden Bullenmarkt. Ruhe behalten.
Ah, eine spannende Analyse. Dann lass uns doch bitte noch auf eine Nachricht aus der vergangenen Woche kommen, die ich ganz spannend
finde. Werbung.
Hallo, hier ist Petra Ahrens vom Podcast Aktien fürs Leben. Ganz egal ob Großkonzern, Familienbetrieb oder innovatives Start-up, wer Kunden mit seinem Angebot glücklich machen will, braucht einen Online-Shop, der wirklich überzeugt. Du bietest tolle Produkte an, weißt aber nicht, wie du sie optimal an deine Kunden bringst. Du willst sofort mit dem Verkauf starten, bist aber von der riesigen Auswahl an Shopsystemen und Anbietern überfordert? Dann hol dir doch einfach Shopify. Die globale Commerce-Plattform bietet dir alles, was du brauchst, um deine Verkäufe zu managen und zu skalieren. Unkompliziert und rechtskonform. Mit innovativen Funktionen, zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr und dem besten Checkout-Service der Welt. Mit Shopify kannst du deine Produkte über unterschiedlichste Vertriebskanäle verkaufen, auch über Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Dazu bekommst du alle Funktionen, um dein Angebot passend zu präsentieren, dein Inventar zu verwalten sowie Bestellungen und Zahlungen reibungslos abzuwickeln. Genau deshalb vertrauen Zehntausende deutsche Unternehmen und zahlreiche bekannte Marken auf Shopify. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um deine Verkäufe zentral zu verwalten. Mit der Kombination aus persönlichem POS-System und umfassender E-Commerce-Plattform steuerst du deine Produkte, Bestellungen und Zahlungen ganz einfach und bequem, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Fand die deutsche Börse hat Interesse bekundet, den spanischen Fonddienstleister Allfunds zu übernehmen. Das wäre eine wirklich große Übernahme. Der Wert liegt bei etwa 5,3 Milliarden Euro, den die deutsche Börse da ins Schaufenster gestellt hat. Das Interessante war die Marktreaktion. 5,3 Milliarden ist ja schon eine ordentliche Ansage. Aber die Marktreaktion auch in der Aktie der deutschen Börse war sehr positiv. Die Aktie lag auf Wochensicht 5% im Plus, stieg von 219 auf 231 Euro. Petra, macht das für dich Sinn, diese Übernahme?
Ja, also wenn der Deal durchgeht, das steht ja noch nicht fest, stärkt er natürlich die Rolle der deutschen Börse als europäischer Marktinfrastruktur im Fondsbereich deutlich. Und wir werden hier spürbare Synergiechancen sehen, aber auch Integrations- und Finanzierungsrisiken. Also für Anleger ist es daher eher ein strukturatives, aber noch keinesfalls risikoloses Transformationsprojekt, wie man so schön sagt. Und daher muss man das beobachten. Grundsätzlich kann ich es aber natürlich verstehen. Strategisch soll der Deal das Fondsgeschäft der deutschen Börse deutlich ausbauen.
Und das ist ja das Interessante. Ich weiß gar nicht, ob man mit diesen Synergien tatsächlich so einen Kaufpreis von 5,3 Milliarden absehbar wieder reinholt. Aber was ja interessant ist, ist, dass die deutsche Börse sich in diesem ganzen Bereich von Finanzdienstleistungen und diesem Fonddienstleistungsgeschäft, das wir gar nicht so richtig mitbekommen und das im Hintergrund läuft, wo es viel um IT-Abwicklungssoftware geht, da bauen die sich im Grunde genommen eine große Kompetenz in Europa auf und eine gute Marktstellung über diese gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Und da ist dieser Zukauf im Zweifelsfall ein sehr, sehr interessanter Baustein.
Ja, definitiv, aber noch nicht im Moment. Also ich glaube schon, dass, und deswegen sehen die Analysten den Deal ja auch überwiegend positiv, dass es schon zu einem höheren Gewinnniveau pro Aktie kommen sollte. Also wir haben es auch am Modell gesehen und kalkuliert. Also mittelfristig sollte der Gewinnanstieg so circa bei 5% liegen. Aber die Unsicherheit haben wir noch, also diese Abschlussunsicherheit. Ja, es muss noch die Zustimmung der Gremien erfolgen, eventuell
der von der EU-Kommission.
Genau, die Aufsichtsbehörden. Und wir werden erstmal eine höhere Verschuldung natürlich bei der deutschen Börse sehen. Und das wird dazu führen, dass voraussichtlich auch die Aktienrückkäufe pausiert werden müssen für wahrscheinlich ein Jahr. Das ist alles so ein Prozess, den würde ich jetzt erstmal abwarten. Aber dann mittel- und langfristig sollte es wirklich die Position der deutschen Börse erheblich stärken.
Wahre Größe.
Klar, man denkt bei Tiermedizin immer an die kleinen Fifis. Petra, du hast doch auch noch einen Hund, oder?
Ja, genau. Nicht ganz klein, ist ein Schäferhund-Mix, aber ja, den habe ich, der Lupito.
So, genau, man denkt an die, aber das viel größere Geschäft steckt natürlich im Markt für Nutztiere und an das denkt man häufig gar nicht. Desinfektionsmittel, Parasiten, Antibiotika und das alles braucht man für Rinder, für Schweine, für Geflügel, für Schafe, für ganz, oder neuer Markt, auch Fische, Fischzucht, Lachse, Riesenthema. So, und da ist das US-Unternehmen Zoetis weltweit der Marktführer mit einem Umsatz von immerhin 9,3 Milliarden US-Dollar. Früher Teil von Pfizer, dem US-Pharmakonzern, aber dann 2013 eigenständig an die Börse gebracht worden. Ja, Petra, du wirst wahrscheinlich als Hundebesitzerin ganz gut und leidvoll wissen, was so ein Tierarztbesuch pro Monat kostet, vor allen Dingen, wenn die Tiere dann ein bisschen älter werden, oder?
Ja, wir hatten ja bis vor kurzem 3 Tiere zu Hause und dieses Jahr leider Gottes 2 verstorben, die dann auch krank waren. Und wer unter uns Tiere hat, weiß, dass das sind Familienmitglieder. Und ich hatte mir auch früher kalkuliert, was das im Monat kostet. Das hat ähnlich so hingehauen wie die Kosten vom Berliner vom Stuttgarter Bahnhof. Also wenn das Tier krank ist, fallen unglaublich viele Medikamente und Behandlungen an. Und Medikamente, egal ob es Antibiotika ist oder irgendwie eine Niereninsuffizienz, und das haben die Tiere im zunehmenden Alter alle und das kommt ja auf uns sehr schnell zu. Das sind Kosten, das ist mal locker ein Mittelklassewagen, der da wirklich rausgegangen ist. Und dann guckt man auch nicht auf das Geld. Und deswegen halte ich diesen Markt jetzt alleine, was den Haustierbedarf angeht, für mega spannend.
Genau, und das ist eben nur die eine Hälfte der Geschichte. Genau. Und die andere ist dieser Nutztiermarkt.
Mindestens genauso spannend, ja, richtig.
Und der in den Zahlen wahrscheinlich noch größer ist und auch noch wächst im Zweifelsfall, weil ja der Fleischkonsum vielleicht hier in Europa nicht, aber im Rest der Welt doch immer noch steigt. Ich habe schon gesagt, Umsatz 9,3 Milliarden, Gewinn 2,5 Milliarden. Also das Ganze ist tatsächlich, es bestätigt sich dein Verdacht, sehr margenträchtig. Irgendwo geht dein Geld hin. Und jetzt ist das Interessante bei Zoetis, die sind in der Corona-Pandemie massiv im Aktienkurs gestiegen. Besonders überraschend, weil sich alle damals in der Pandemie und in den Lockdowns Haustiere als Beschäftigung angeschafft haben. Das hat sich da schon im Aktienkurs gespiegelt. Die Aktie stand zeitweilig bei 250 US-Dollar. Die Geschäfte laufen seitdem im Grunde genommen nicht schlechter. Die laufen ziemlich gut nach wie vor. Und trotzdem hat sich der Aktienkurs seither fast halbiert. Die Aktie steht aktuell bei 128 Dollar und ich habe den Verdacht, das ist der Grund, weshalb du diese Aktie für die heutige Folge vorgeschlagen hast.
Ja, genau. Erstens, die Ausrichtung, das Geschäftsmodell ist weiterhin sehr erfolgreich. Wir haben gesagt, es gibt sowohl den Heimtierbedarf als auch das Nutztiergeschäft, was weiterhin seine absolute Daseinsberechtigung hat. Ich finde auch diese geografische Breite, die Zoetis anbietet, sehr interessant. Die sind in über 100 Ländern aktiv und verkaufen die Produkte halt über Tierärzte, über die Landwirte und mich selbst, den Tierhalter. Also das ist sicherlich ein Geschäft, was gut verteilt ist und nicht nur an einem einzelnen Markt hängt. Aber du hast gesagt, wir kommen aus einer sehr, sehr guten Phase. Also wir hatten die Hochphase in 2021 und 2022, natürlich durch den Haustierhype. Und was wir jetzt sehen, ist grundlegend eine Bewertungsanpassung. Und die hat Zoetis dann natürlich auch in den vergangenen Monaten und Jahren als Grund genommen, um die Jahresprognosen immer leicht nach unten anzupassen. Das sehen die Börsenteilnehmer, vor allen Dingen die Analysten, natürlich nicht gerne. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, eine Anpassung der Jahresprognose dient ja nur dazu, dass die Gewinne, die man sich gesteckt hat, auch erzielt werden. Also das ist für mich per se noch nichts Schlechtes. Was hinzukommt, ist natürlich, dass die Nachfrage an Tierarzneimitteln vor allen Dingen in den USA und teils in China dadurch natürlich auch schwächer ausgefallen ist. Und in einigen Segmenten, zum Beispiel der Nutztierproduktion, gab es auch Nachfrageeinbrüche und auch zögerliche Lagerauffüllungen, vor allen Dingen im Bereich von Schwein und Geflügel. Und dann haben wir noch ein Kernprodukt des Unternehmens, das ist Librela. Das ist für die Haustier-Osteoarthritis. Und hier kursieren Unsicherheitsbedenken bei Zoetis und deswegen haben die auch Marktanteile verloren. Das aber alles sehen wir halt jetzt in dieser Halbierung des Kurses. Und daher finde ich halt, kann man sich das Unternehmen angucken. Es ist immer noch, es hat sehr, sehr gute Wachstumsprognosen. Es hat ein starkes Geschäftsfeld und die strukturelle Tiergesundheitsstory sollte halt, oder ich bin davon überzeugt, langfristig intakt sein.
Ich finde, also was mich trotzdem ein bisschen, ich verstehe das, ja, ich verstehe diese ganzen Einwände, die jetzt kommen, irgendwie Zurückhaltung, es ist überhaupt Wirtschaftskrise, das Geld sitzt enger, man überlegt sich, braucht die Katze wirklich noch irgendwie dieses Medikament oder ist es nicht in einem halben Jahr sowieso vorbei? Also, glaube, solche Erwägungen finden natürlich irgendwie statt. Ich habe keine Haustiere, ich kann
man
da
merkt
ein bisschen,
es, Herr Timo, man merkt es.
Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich hoffe, die Kinder hören nicht zu. Also, ich wohl darauf hinaus, ja, 2021 hat dieses Unternehmen 7,8 Milliarden Umsatz gemacht und 2 Milliarden Gewinn gemacht. 2022 hatten sie 8 Milliarden Umsatz bei 2,1 Milliarden Gewinn. Damals stand die Aktie bei 250 Dollar. Wir hatten einen KGV von 57. Das war irgendwie ziemlich viel. So, jetzt sind wir bei 9,3 Milliarden Umsatz und 2,5 Milliarden Gewinn. Das heißt, ja, die haben irgendwie offensichtlich so ein bisschen Probleme gehabt. Die sind irgendwie, aber unterm Strich, der Gewinn ist stetig gewachsen und die sind ja jetzt eigentlich in eine sehr vernünftige Bewertung reingewachsen. Letztlich das, was wir 21, 22 gesehen haben, war irgendwie eine krasse Übertreibung im Aktienkurs. Aber jetzt würde ich doch sagen, bei einem KGV von 24 mit steigenden Gewinnen, auch für dieses Jahr, haben sie zwar die Umsatzprognose etwas gesenkt, die Gewinnprognose aber bekräftigt, sieht doch alles danach aus, als wenn das Geschäft eigentlich recht intakt ist, nach wie vor. Nur die Bewertung ist so stark runtergekommen.
Absolut. Also du sagst es gerade, das ist ein Zeichen der Stärke, wenn ich trotz Anpassungen die Gewinne erreiche. Und das Management sieht es anscheinend genauso, weil es kauft auch die Aktien vom eigenen Unternehmen zurück, was ich ja immer als sehr, sehr gutes Zeichen befinde. Und wenn wir uns das angucken, wo wir gerade stehen, KGV von 23, wir haben ROCE von 31, also Return on Capital Employed, funktioniert hier auch. Klar, wir befinden uns hier noch in einem Abwärtstrend, aber langsam wird es echt spannend bei der Halbierung, sich das Ganze mal anzuschauen. The trend is your friend. Ja, kommen wir zum nächsten, wie ich finde, unglaublich spannenden Unternehmen. Mercado Libre, oft Meli genannt, machen wir hier, glaube ich, auch besser, ist nach Marktkapitalisierung Lateinamerikas größtes Unternehmen. Das Unternehmen ist führender E-Commerce-Akteur und eine wirklich dominierende Kraft im Fintech-Bereich der gesamten Region. Die Mission von Meli, Handel und Finanzdienstleistungen in Lateinamerika zu demokratisieren. Und um das Geschäftsmodell heute zu verstehen, müssen wir etwas in der Geschichte zurückgehen, weil während um die Jahrtausendwende Amazon und eBay in den USA bereits florierten, stand ein ganzer Kontinent, nämlich Lateinamerika, noch immer vor immensen Herausforderungen. Die Internet- und auch Datendurchdringung war äußerst gering, die Logistikinfrastruktur sehr, sehr unsicher und das Vertrauen in Online-Transaktionen fast überhaupt nicht existent. Und Mercado Libre, was so viel bedeutet wie freier Markt, wurde dann 1999 von Marcos Galperin, das ist ein Student, gegründet. Gemeinsam mit seinen Freunden gründete er Meli in einer Garage in Buenos Aires. Und er schaffte etwas wirklich Unglaubliches. Also er hat nicht nur die Käufer und die Verkäufer verbunden. Er etablierte ein eigenes internes Zahlungssystem, was natürlich den Bürgern und Bürgerinnen großes Vertrauen gab. Und wir sprechen hier von einer Region mit über 600 Millionen Menschen. Und heute agiert Meli nämlich in 18 Ländern und hat circa 85.000 Mitarbeiter. Die Umsatzverteilung liegt bei 55% auf Brasilien, 22% Mexiko, 19% Argentinien und der Rest dann auf das weitere Südamerika.
Ich würde gerne einmal einhaken, Petra. Also das Unternehmen, hast du recht, aufgeteilt müssen wir gleich nochmal besprechen. Was ich spannend finde an diesem Unternehmen ist, dass sie es wirklich geschafft haben, ein Ökosystem zu schaffen. Angefangen im Kern tatsächlich mit dieser Handelsplattform, die irgendwie so ein bisschen funktioniert wie eBay, in der Größe aber inzwischen eher bei Amazon anzusiedeln ist. Und dann haben sie da drumherum eben ein Dienstleistungsuniversum geschafft mit Zahlungsabwicklung, mit einem Logistikdienstleister. Die haben inzwischen eine eigene Flugzeugflotte, die sie aufbauen, um dieses schnelle Liefern auch tatsächlich in Lateinamerika zu ermöglichen. Und das ist doch das Faszinierende, was dieses Unternehmen ausmacht. Das ist wirklich ein geschlossenes System, das die erreicht haben.
Was da gewachsen ist, was angefangen hat als kleines Unternehmen mit einem mit dem Marktplatz, Mercado Libre Marktplatz, hat irgendwie so einen selbstverstärkenden Kreislauf ergeben. Also du hast es eben gesagt, das schlagende Herz des Unternehmens ist dieser Marktplatz, ja, diese vollautomatische Plattform für Einzelpersonen, Drittanbietern und auch Meli selbst. Und dann gibt es natürlich Aktivitäten wie Mercado Puntos, das ist ein Loyalitätsprogramm, was entstanden ist. Das ist so ähnlich wie Amazon Prime. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt haben wir diesen Marktplatz, da legen wir noch ein konzerneigenes Logistiknetzwerk drauf. Mercado Envios heißt das. So, und dann gibt es ein starkes zweites Standbein und das ist die Fintech-Sparte Mercado Pago. Das ist ähnlich wie ehemals eBays Bezahldienst PayPal, wurde dann Pago ursprünglich als interne Bezahllösung für das Mercado-Portal entwickelt. Doch mittlerweile ist Pago führendes Fintech-Plattform Unternehmen für ganz Lateinamerika geworden. Also die Kunden können online zahlen, sie können stationär an Kassen oder auch über eine eigene Wallet-App Geld transferieren. Und hinzu kommt auch noch die Kreditvergabe an Kunden und Händler. Also wir sehen hier wirklich, du hast es eben gesagt, das ist ein komplettes Ökosystem, was hier für einen Kontinent entstanden ist. Und dann gibt es natürlich noch Mercado Ads, das ist eine Werbeplattform. Es gibt mittlerweile Apps, das ist die Antwort auf Shopify-Tool und so weiter. Also unglaublich groß.
Das ist ja jetzt kein ganz günstiges Unternehmen. Du hast, glaube ich, schon gesagt, sie ist an der Börse in New York, an der Nasdaq, notiert und wird dort ordentlich gehandelt. Die Aktie steht aktuell bei 2070 Dollar ungefähr. Die ist ein bisschen gesunken, ist runtergekommen von 2500, 2600 Dollar. Das war der Höchstkurs, okay, aber das KGV für 2025 liegt immer noch bei 56. Der Hintergrund ist, ja, die machen inzwischen großen Umsatz, 21 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn, wie so oft bei solchen Handelsunternehmen, hast du irgendwie, wenn du jetzt nicht wie Amazon in diesen Web-Service-Bereich gehst, also Cloud Computing und so, dann hast du hohe Kosten. Es ist kein besonders margenstarkes Geschäft. Gewinn nach Steuern zuletzt 1,9 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Umsatzmarge von weniger als 10% ist jetzt nicht so dolle, finde ich. Kann sich natürlich ja noch deutlich entwickeln, weil sie jetzt diese ganzen Anschubinvestitionen hinter sich haben, weil sie ihre Systeme aufgebaut haben. Jetzt können sie natürlich gut skalieren. Das stimmt. Aber trotzdem, die Aktie ist nicht günstig, oder?
Ja, die Aktie ist mir auch, muss ich gestehen, ist mir jetzt einige Male davongerannt. Also ich habe immer im schlechten Moment hingeguckt. Timing kann ich anscheinend nicht. Ich wollte schon längst einsteigen und habe aber immer dann so um 2021 mal hingeguckt, fand den Chart schon sehr hoch bewertet. Dann kam absoluter Einbruch, natürlich der Corona-Einbruch. Den habe ich bei diesem Unternehmen völlig verschlafen. Und jetzt liegen wir wieder da oben, aber wir haben die Korrektur. Und ich sehe die Zahlen nicht ganz so negativ wie du. Weil
ich habe ja nur gefragt. Ich habe ja nur gefragt.
Ja, mit der Tiergesundheitsäußerung eben hast du dich heute völlig rauskatapultiert bei mir. Also wenn wir uns mal die Nettomarge betrachten, dann stieg die schon innerhalb der letzten Jahre von 0,1%, was wirklich sehr, sehr gering ist, auf mittlerweile 7,9%. Also tolle Entwicklung. Und in den letzten 15 Jahren konnte pro Jahr um 27% gesteigert werden. Was wir natürlich sehen ist, dass dieser ganze Aufbau eines Ökosystems natürlich Kosten verursacht. Und deswegen drehte auch die Rendite des eingesetzten Kapitals erst 2020 das erste Mal ins Positive. Grundsätzlich haben wir aber eine ROCE-Rendite von 31% und das lässt sich schon hören und sehen. Und ja, das KGV mit 56 ist hoch, aber wir sehen hier gerade eine Korrektur, die würde ich weiter beobachten, weil da passiert jetzt das, was ich die letzten Jahre immer verpasst habe und ich möchte hier wirklich langfristig einen Einstieg finden, weil wir sind hier in einem Markt in gesamt Südamerika. Wir haben gerade den Einbruch durch natürlich die Zollpolitik und die Unsicherheiten, die wir in Amerika sehen. Und ich denke, langfristig ist das Unternehmen, was gesamt Südamerika im Griff haben wird und was auch einen Burggraben hat, wo kein anderer rankommt.
Stimmt.
Und daher ist das für mich eine Aktie fürs Leben.
Sehr.
Klein, aber oho.
Krones ist ein deutscher Mittelständler par excellence, ein Maschinenbauer. Krones baut nämlich tatsächlich Maschinen für die Getränkeindustrie, klassischerweise Verpackungs- und Abfüllanlagen. Das Unternehmen operiert in drei großen Sparten. Es gibt einmal die Sparte Getränkeproduktion und Prozesstechnik. Produktabfüllung ist die zweite Sparte. Und dann gibt es noch eine, wahrscheinlich für kleinere Maschinen, Compact Class genannt. Und dieses Unternehmen, was aus der Oberpfalz kommt, ist aber inzwischen komplett global aufgestellt mit weltweiten Stützpunkten in China, den USA, Brasilien, Afrika, Russland gehört auch noch dazu, Thailand, von wo aus man dann im Zweifelsfall die installierten Maschinen wartet und pflegt. Und mit diesem Geschäftskonzept macht Krones inzwischen einen Umsatz von knapp 5,3 Milliarden Euro. Und ein typisch deutscher Mittelständler ist, den man häufig gar nicht kennt, der aber in seiner Nische eine unglaubliche Exzellenz und ja, du hast vorhin schon das Wort Burggraben genannt, das gilt hier wahrscheinlich auch, ne?
Ja, auch hier, richtig. Und ich finde halt Storytelling, ja, wer von uns schon mal eine Flasche Bier oder eine Flasche Wasser getrunken hat, da stehen die Chancen gut, dass die halt auf eine der Anlagen vom Krones abgefüllt wurde. Und du hast es gesagt, halt auf eine der Anlagen von Krones abgefüllt wurde. Und du hast es gesagt, also Krones liefert dabei die komplette Wertschöpfungskette, also von der Formung der PET-Flasche über das Abfüllen, Etikettieren bis hin zur Verpackung auf der Palette. Also du kommst nicht dran vorbei und auch diese internationale Ausrichtung, dass halt rund 90% des Umsatzes im Ausland entstehen, finde ich auch sehr spannend. Und gerade die Wachstumsmärkte, die wir in Asien und Lateinamerika sehen, darin investiert Krones gerade überaus stark, um neue Abfüllanlagen entsprechend dort zu etablieren und um die steigende Nachfrage.
Trotzdem das Geschäft so ein bisschen mau läuft, weil insgesamt die Investitionsneigung in der Welt ja schwächer wird, die Konsumlaune ist nicht so stark, aber wir sehen es hier in den Zahlen noch nicht so richtig. Für das dritte Quartal hat Krones gerade erst die neuen Zahlen vorgelegt und hat nochmal seine Ziele für 2025 vollumfänglich bestätigt. Ja, sie sagen, der neue Auftragseingang ist ein bisschen schwächer, aber das hindert sie offensichtlich noch nicht daran, ordentlich zu produzieren und auszuliefern. Das Interessante ist ja, dass die Aktie sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt. Die steht aktuell bei 130 Euro und das ist nur knapp unter dem Höchstkurs von 140 Euro und das ist nur knapp unter dem Höchstkurs von 145 Euro. Das würde mich jetzt so sagen, so ja, also irgendwie hätte ich ja schon das Gefühl, dass da irgendwann mal so ein kleiner Rücksetzer kommt, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass wenn wir einen Konsumeinbruch haben, der sich Lagen für Getränke und Essen und Trinken müssen wir nun mal. Und gerade die Wachstumsbereiche, wo hier Krones auch gerade expandiert als Komplettanbieter für ganze Getränkeabfüllanlagen in Lateinamerika oder auch in Asien, da wird es weitergehen. Und da haben sie ja auch sehr pfiffige und strategische Zukäufe gemacht. Und du siehst hier einfach, dass sich das entwickelt. Also daher sehen wir hier erstmal keinen Abschwung, weil einfach dieses Gesamtkonzept und die steigende Nachfrage, die wir sehen, einfach hier sehr, sehr rund läuft.
Jetzt ist 5,3 Milliarden Umsatz, habe ich gesagt. Davon bleiben allerdings nur knapp 300 Millionen Gewinn übrig. Das ist ja jetzt nicht so ein margenstarkes Unternehmen wie zum Beispiel das für Tiergesundheit, sag ich mal. Würdest du trotzdem sagen, dass, also warum würde man sich so eine Aktie kaufen? Glaubst du, dass da irgendwie so ein massiver Zuwachs im Kurs möglich ist oder eher, weil du sagst, irgendwie Dividende von fast 3 Euro bei einem Kurs von 130 Euro macht eine Rendite von 2,4%, das Geschäft ist total stabil. Die Aktie ist zwar relativ weit oben aktuell, aber es kann auch nicht so viel schief gehen und man hat auf jeden Fall eine kleine Dividendenrendite.
Ja, ich weiß nicht, ob man sich aktuell die Aktie kaufen muss, aber das ist für mich auch wieder so ein klassischer Wert, den ich mal auf die Beobachtungsliste setze, weil ich finde, der Markt bleibt weiterhin attraktiv. Weltweit werden Getränke abgefüllt. Auch was die Innovation angeht, dass Verpackungen leichter und nachhaltiger werden müssen. Auch da ist ja Krones ganz, ganz groß dabei. Und die Hersteller wollen und müssen Energie, Wasser und Material sparen. Hier setzt Krones ganz bewusst an. Daher ist das für mich so ein klassischer Industriewert. Natürlich konjunkturabhängig, das sehen wir hier nicht. Aber diese überaus starke Marktposition, die hohe Exportquote, die wir hier sehen, ja, das sollte große Schwankungen abfedern. Wenn wir sie sehen, ist das für mich aber definitiv ein Titel, den ich mir ins Depot legen würde.
Das war